Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Ein Haus, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Das klingt utopisch, ist aber längst Realität. Bereits 1994 wurde das weltweit erste Plus-Energiehaus erbaut. In Deutschland. Genauer in Freiburg vom Architekten Rolf Disch, der bis heute selbst in diesem heliotrop genannten Haus wohnt. Was aber genau zeichnet ein Plus-Energiehaus aus? Welchen Beitrag könnte dieses Konzept zu den Klimazielen im Gebäudesektor erbringen? Und können wir uns solche Häuser angesichts steigender Wohnungsnot und hoher Zinsen vielleicht gar nicht mehr leisten? Mein Name ist Tobias Böcklein und ich freue mich, dass heute der Pionier der Solararchitektur selbst in unserem Podcast zu Gast ist und diese Fragen beantwortet. Herzlich willkommen, Rolf Disch.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Disch, Sie sind ein Solarpionier der allerersten Stunde. Wir haben gerade festgestellt, Sie haben in meiner Heimatstadt Konstanz Bautechnik und Architektur studiert und seit 1969 Ihr eigenes Architekturbüro. Zwischendurch waren Sie auch nochmal Weltmeister im Solarmobilfahren und haben nach dem Heliotrop 1994 inzwischen ganze Siedlungen in Plus-Energie-Bauweise erstellt. Gerade letztes Jahr haben Sie erst den Deutschen Solarpreis für Ihr Projekt Plus-Energie-Klimahäuser Schallstadt bekommen. Haben Sie das nachhaltige Bauen mit der Muttermilch eingesogen oder sind Sie irgendwann mal vom Saulus zum Paulus geworden?
Ja, ich habe ganz früh damit angefangen und zwar haben wir ja hier die Situation gehabt in Wiel, eigentlich ein Nachbarort von Freiburg, da sollte ja ein Atomkraftwerk gebaut werden und da gab es heftigen Widerstand, da war ich auch dabei bei dem Widerstand und wir haben damals aber überlegt, Mensch, wir können ja nicht nur dagegen sein, sondern wofür sind wir denn? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Da hat sich dann einiges entwickelt. Solarenergie, passive Nutzung, die Warmwasserkollektoren und dann später auch Photovoltaik. Dann auch die ersten Umweltausstellungen, die Intersolar, die war ja erst in Pforzheim. Ich habe dann dem Wirtschaftsförderer vorgeschlagen, er soll doch mal gucken, ob man die Intersolar nicht nach Freiburg holt. Das ist auch geglückt, ja. Mhm. Und die Intersolar war ja unheimlich erfolgreich. Und dann ist man nach München gegangen. Freiburg ist aber immer noch beteiligt, ja.
So haben Sie die ganze Umweltbewegung von Anfang an miterlebt und begleitet und aktiv mitgestaltet und gelten nun als Erfinder des Plus-Energiehauses, in dem Sie ja selbst auch leben. Sagen Sie uns noch mal kurz zusammengefasst, was sind denn die entscheidenden Komponenten und Überlegungen, die alle in einem Plus-Energiehaus berücksichtigt werden oder sein sollten?
Eigentlich ist es ganz simpel. Eine gute Gebäudehülle, also man muss natürlich eben gut dämmen, möglichst die besten Gläser verwenden, die auf dem Markt zu haben sind. Also inzwischen sind wir da schon bei U-Wert von 0,6, ja. Mhm. Auch Fenster mit 0,6 inzwischen, ja. Das hat sich dann auch entwickelt, also auch die Rahmentechnik weiterentwickelt. Das ist das eine, also gute Gebäudehülle, luftdicht natürlich. Dann Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das heißt, das Atmen an der richtigen Stelle. Uns wurde ja immer vorgeworfen, ja, ihr baut ja Häuser, die nicht atmen. Ja, Häuser müssen atmen. Früher war das so, durch die Ritzen, ja, und Fugen kam halt der Wind auch rein, ja, Luftzug. Das ist genau das, was man eben vermeiden muss. Da haben wir schon mal viel gewonnen. Und dann aktive Systeme, Warmwasserkollektoren, also das Warmwasser kann man machen, und Photovoltaik. Es geht natürlich auch mit anderen Systemen, also beispielsweise Wärmepumpen, Infrarotstrahler. Das haben wir übrigens auch gemacht, dass wir auch Einzelraumsteuerungen gemacht haben, auch Fußbodenheizung oder Deckenstrahlheizung. Also es ist vieles machbar. Das Gesamtkonzept muss halt einfach stimmen.
Mhm. Sie haben ja 1994 mit dem Heliotrop sozusagen das erste Beispiel geschaffen, in dem Sie ja jetzt dieses Jahr seit 30 Jahren leben. Ja? Ja. Wie sieht da die Langzeitbilanz aus? Oder anders gesagt, was würden Sie heute anders machen?
Ja gut, das Heliotrop war ein Experimentierhaus. Da haben wir relativ viel Technik eingebaut, weil ich das auch ausprobieren wollte. Inzwischen versuchen wir natürlich mit möglichst wenig Technik auszukommen, das alles stark zu vereinfachen. Damals war auch so, dass die Photovoltaik noch sehr, sehr teuer war. Dann haben wir Nachführsysteme. Also das braucht es heute nicht unbedingt. Wichtig war mir immer, dass man das von vornherein einplant, dass das auch die Ästhetik stimmt, dass man nicht einfach irgendwie die Module irgendwo hinschraubt, ja, aufs Dach oder an die Wände, sondern dass man, dass da einfach die Ästhetik auch stimmt. Das ist immer von Anfang an eigentlich unser Anliegen und auch so großflächig wie möglich. Ja? Mhm. Also nicht nur überlegen, was nützt mir, was brauche ich jetzt an Energie, sondern ruhig also auch darüber hinaus Energie zu erzeugen und dann kann ich ja den Überschuss ins Netz einspeisen. Das war früher, als wir das Heliotrop gebaut haben, hat es natürlich, hat sich nicht gelohnt, ja. Da gab es noch keine entsprechende Vergütung. Das hat sich dann im Jahr 2000 geändert über das EEG. Mhm. Also EEG, das waren damals 2 D-Mark pro eingespeiste Kilowattstunde. Und zwar damals aber auch schon klar, dass wenn da was angestoßen wird, dann die Technik auch kostengünstiger hergestellt werden in Form von Massenfertigung, dann wird es günstig. Und das EEG hat es ja auch berücksichtigt, dass jährlich damals 5% eine Kostensenkung dann da ist, dass es also weniger Einspeisevergütung gibt. Aber wichtig war, dass es immer ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, dass das 20 Jahre lang galt. Also man hat da eine gewisse Sicherheit gehabt. Und das hat natürlich zum Umschwung dann beigetragen. Hm. 2002 ging es eigentlich so richtig los, als ich es mal ein bisschen rumgesprochen habe, meiner Erinnerung nach bis 2012. Mhm. Ja. Und dann wurde es gestoppt. Mhm. Ja, dann gab es diesen Deckel und es wurde immer schwieriger. Das EEG hat dann irgendwann niemand mehr verstanden. Es war ein einfaches Gesetz, ja, was überschaubar war. Aber dann wurde es immer komplizierter gemacht und ist bis heute extrem kompliziert.
Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, auch auf die Bedeutung von Regularien für die Energiewende. Sie haben ja inzwischen vor allem auch viele ganze Siedlungen gebaut mit Plus-Energie-Häusern. Man spricht oft von der Bürgerenergiewende, weil Menschen so wie ich halt, die so eine Doppelhaushälfte haben, die machen sich dann eine PV-Anlage und haben ein E-Auto und eine Wärmepumpe und so weiter. Wie sehen Sie das? Ist das die Lösung oder braucht es diese Siedlungen, wie Sie sie zum Beispiel machen? Was ist der entscheidende Unterschied?
Ja gut, wir haben ja viele Unternehmen auch gemacht. Mhm. Damals hat Hans Grohe die größte dachintegrierte Solaranlage überhaupt gehabt. Ja. Wir haben auch Gemeinschaftssolaranlagen angestoßen, zum Beispiel auf dem Verlagshaus Rombach. Da habe ich Energieberatungen gemacht und habe gesehen, da ist eine Fläche, da könnte man eigentlich Photovoltaik aufbringen. Und wir haben damals mit der FESA, mit dem Förderverein Energie- und Solaragentur und mit Georg Salvermoser, der die Solarfabrik gegründet hat, dann die ersten Gemeinschaftssolaranlagen gemacht. Und dann habe ich vorgeschlagen, SC war neu in der Bundesliga und die haben eine neue Tribüne erstellt. Und da habe ich vorgeschlagen, dort ein Solardach drauf zu machen. Und habe gesagt, das kostet euch nichts. Gibt auch keine Verzögerung. Wir bringen uns da ein. Mhm. Der damalige Trainer vom SC, Volker Finke, hat gesagt, er findet es gut. Er macht da auch mit. Also wir haben gesagt, das sind Idealisten, die sich da beteiligen. Die kauft sich einen Teil dieser Photovoltaikanlage. Mhm. Waren damals 10.000 Mark. Es gab Fördermittel vom Land Baden-Württemberg von 30%. Ja. Insofern hat man dann halt nur 6.500 bezahlt. Aber immerhin, das war relativ viel. Und die Einspeisevergütung war in Freiburg ein bisschen höher als woanders, aber es war noch 39 Pfennig. Ja, es hat natürlich hinten und vorne nicht gereicht. Mhm. Wir haben dann eine große Anzahl von Sitzplatzkarten haben wir reserviert und die dann freigegeben an Leute, die diesen Solaranteil über ihren Sitzplätzen dann gekauft haben. Dann hat meinetwegen die Platzkarte kostete 700 Mark für eine Saison und die Solaranlage dann, wenn man die Förderung noch abgezogen hat, 6.500. Also es war natürlich kein Verhältnis, aber das ging weg. Also die Anlage konnte dann realisiert werden.
Waren diese großen Solaranlagen so ein Stück weit Voraussetzung für die Siedlungen, die Sie dann gebaut haben? Oder was ist vielleicht der große Unterschied zwischen einem einzelnen Haus und einer Siedlung im Plus-Energie-Bereich?
Ja, das war sogar eher schwierig. Also die Solarsiedlung haben wir geplant ab 1976 geplant. Die ersten Häuser wurden im Jahr 2000 fertig. Ja, und die Solaranlagen, die da noch drauf kamen, auf die erste Hauszeile, die war noch vor dem EEG. Aber ich habe damals gesagt, Mensch, wir können doch nicht immer nur die Flächen vorhalten. Ja, das haben wir immer gemacht, dass wir gesagt haben, wir bauen Solarhäuser und machen die Fläche, planen das ein, aber da es noch zu teuer ist, lassen wir es noch zurück. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, wir versuchen das gleich mit einzubauen. Das hat dann den Preis der Häuser angehoben. Da haben wir schlechte Kritik dann in der Presse bekommen. Die haben gesagt, das ist ja unverkäuflich. Die haben dann das umgerechnet auf den Quadratmeter Wohnfläche. Das war natürlich unfair, aber gut, so wurde es kommuniziert. Wir hatten dann das Glück, dass das 2000 dann das EEG kam und dann konnten wir eigentlich, da bin ich hingegangen und habe gesagt, so, wir trennen jetzt die Photovoltaikanlage ab, kostenmäßig vom Haus. Wir haben die Solarhäuser dann angeboten ohne die Photovoltaikanlage und wer wollte, konnte die gleich mitkaufen. Wir haben auch gesagt, es lohnt sich, schaut mal her, man wird nicht reich damit, aber es trägt sich eigentlich selber, ich kann es finanzieren. Zu 100% finanzieren und kriegt die Finanzierung eigentlich auch damit hin. Mhm. Und gab dann Leute, die die Photovoltaikanlage nicht wollten. Da hatte ich aber dann andere, die nur die Photovoltaikanlage gekauft haben. Und so konnten wir die Solarsiedlung in Freiburg realisieren.
Heute ist die Aufgabe ja noch mal ein bisschen anders und Sie fassen ja auch Ihre Aufgabe noch weiter. Ich meine, zum einen haben wir die Sektorkopplung, das heißt, es sind noch weitere Elemente dazugekommen. Vielleicht wollen Sie da noch was zu sagen?
Ja, mir war eigentlich von Anfang an, als wir die ersten Wohnanlagen gebaut haben, immer wichtig, die Mobilität, das Auto rauszuhalten aus den Siedlungen. Und immer wenn mir das gelungen ist, dem Auto die Dominanz zu nehmen, das Auto aus der Siedlung rauszuhalten, dann sprachen die Leute von Paradies. Ja, ist eigentlich ganz einfach, Paradiese zu bauen. Diesen Zwang rauszunehmen, Ruhe reinzubringen in eine Siedlung, Siedlung autofrei zu machen. Also da haben wir natürlich die Autos an den Rand oder unter die Erde gebracht, aber in der Siedlung dann Höfe und Plätze geschaffen, die frei vom Auto sind. Mhm. Und ja, wir sind dann auch in der Solarsiedlung weitergegangen, dass wir gesagt haben, wir machen auch Mobilitätskonzepte. Und jetzt bei den Klimahäusern in Schallstadt, das ist jetzt das letzte Projekt, was wir gemacht haben, da habe ich dann auch beschlossen, dass man auch die Verbrenner nicht mehr in die Tiefgarage reinfahren lässt, also keine Abgase mehr ins Haus reinbringt, sondern im Haus nur Fahrräder und Elektromobile. Also alle 36 Plätze haben wir da, da kommen nur Elektromobile rein und die anderen müssen draußen bleiben. Ja. Da haben wir dann Außenstellplätze vorgesehen. Aber auch da weniger Stellplätze als normal üblich, weil ich der Gemeinde versprochen habe, wir machen Mobilitätskonzept, wir machen Carsharing und zwar Elektro-Carsharing. und machen auch Elektro-Lastenräder, Sharing, sodass man auch nicht unbedingt ein Auto braucht für jede Fahrt und noch weitere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel, dass wir im Fahrradraum dann Schließfächer vorgesehen haben. In den Schließfächern ist ein Elektroanschluss, sodass ich meinen Akku da laden kann, dass ich meinen Helm, Fahrradhelm da unterbringen kann, muss das nicht in die Wohnung mittragen. Was ich gerne gemacht hätte, wäre das bidirektionale Laden, dass die Autos auch gleichzeitig Speicher sind. Das ist noch nicht gelungen, das kommt aber. Deswegen haben wir noch einen stationären Speicher gebaut, um eben auch möglichst viel Eigenstrom zu nutzen.
Sie hatten ja gerade angedeutet, dass Sie die Klimahäuser Schallstadt auch selbst umgesetzt haben als Bauträger.
Ja.
Wie kam es denn dazu? Warum war das nötig? Gibt es zu wenig Bauträger, die in diesem Konzept bauen wollen?
Ja, so ist es.
Ja.
So ist es. Das war in der Solarsiedlung schon so. 2000, also ich wollte ja als Architekt nicht unbedingt Bauträger werden, aber ich musste das dann irgendwo machen, weil wir keinen Bauträger gefunden haben, der so weit gegangen ist. Oder wir hatten ursprünglich einen Bauträger, ja, mit dem wir gestartet sind. Der hat aber aus anderen Gründen dann, ist er schwach geworden, also der ist ausgefallen und dann bin ich eingesprungen mit Freunden, die dann da mitgemacht haben. Wir haben die Solarsiedlung GmbH gegründet. Ja, und mit dieser GmbH haben wir jetzt auch Schallstadt realisiert. Auch da habe ich eigentlich Partner gesucht oder Bauträger gesucht, die das umsetzen. Aber ich glaube, bis heute gibt es keinen Bauträger, der so weit geht, wie wir jetzt da gegangen sind. Also wir haben dann viele Dinge noch zusätzlich gemacht, zum Beispiel wir haben in den Duschen Wärmerohre eingebaut, also Duschwasser-Wärmerückgewinnung, sodass wenn ich unter der Dusche stehe, kriege ich einen Teil der Wärme gleich wieder zurück. Mhm. Wir haben viele Maßnahmen noch, die noch weitergehen, als wir das in der Solarsiedlung in Freiburg gemacht haben.
Jetzt, wenn Sie keine Bauträger gefunden haben oder Partner, die da mitmachen wollen, da liegt ja nun der Verdacht nahe, dass diese Art zu bauen nicht wirtschaftlich ist, sondern dass sie praktisch nur mit Idealismus getragen werden kann. Weil die Frage ist ja auch, warum bauen nicht alle so? Warum haben wir das noch nicht hinbekommen? Sie sind ja schon so lange dran. Was meinen Sie? Ist das wirtschaftlich oder nicht?
Ich meine, dass es wirtschaftlich ist. Das haben halt viele noch nicht kapiert, wie man das macht. Es ist halt, sagen wir mal so, das meiste liegt dann auch in der Planung und im Konzept. Das kostet natürlich auch Geld, muss man ehrlicherweise sagen. Es kostet viel Zeit, die man vielleicht sonst nicht aufzubringen bereit ist, ja, wenn man Standard baut. Wenn man Standard baut, hat man auch weniger Risiken. Das andere ist mehr erklärbar auch, ja. Also muss man auch Zeit aufwenden, das den Menschen zu erklären, ja, den Interessenten zu erklären. Aber es gibt natürlich auch neue Kundschaft, die voll überzeugt sind von vornherein, ja, die deswegen auch sich dann beteiligen. Mhm. Aber von den Kosten her kann man sagen, also die bessere Dämmung, die Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist überschaubar von den Kosten, immer im Vergleich zu den Gesamtkosten, und auch die besseren Fenster auch überschaubar im Vergleich zu den Gesamtkosten.
Ist das ein bisschen so wie beim Elektroauto, dass es sich auf die Laufzeit sozusagen rechnet? Also man hat eher so einen Investitionsgedanken. Ist das bei den Plus-Energiehäusern auch so, dass sie am Anfang teurer sind, aber dafür im Lauf der Zeit?
Ja, sie sind nicht viel teurer. Im Gegenteil, wir haben die verkauft günstiger als andere ihre konventionellen Häuser, die auf KfW 55 beispielsweise gegangen sind. Wir sind von vornherein auf KfW 40 plus gegangen, haben allerdings dann auch noch diese Förderung bekommen. Es gab einen Tilgungszuschuss von 30.000 Euro. Mhm. Es gab ein zinsverbilligtes Darlehen von 120.000 Euro pro Wohneinheit. Ja, egal wie groß die Wohnung ist. Wir haben viele kleine Wohnungen gemacht, die sind dadurch auch sehr begünstigt worden. Das ist übrigens ein Thema, was ich von Anfang an, seit 68 kann man sagen, mache, dass man Wohnungen baut, die man vergrößern, verkleinern kann, den Nutzungsbedingungen anpassen kann. Ich habe 1968 ein Wohnhaus für meine Eltern gebaut, da musste ich nur die Türe umhängen. Also der Türrahmen war schon eingebaut, sodass ich nur die Türe umhängen musste. Und dann habe ich eine größere Wohnung gehabt. Oder wenn man wieder zwei kleinere Wohnungen haben wollte, hängt man die Türe wieder um. Also halbe Stunde Arbeit. Das ist da in Schallstadt auch passiert, dass Leute zwei Wohnungen gekauft haben und haben die dann erstmal getrennt und die können sie dann später zusammenführen. Oder sie haben sie gleich zusammengeführt, haben aber zweimal dann auch, da es ja zwei Wohnungen sind, auch zweimal den Tilgungszuschuss und die Kreditförderung bekommen von der KfW.
Das ist natürlich schlau. Wir sind schon am Ende des Podcasts angelangt. Man merkt, dass Sie 55 Jahre Bauerfahrung und Geschichte im Blut haben. Sie werden in wenigen Tagen 80, wenn ich das verraten darf, 80 Jahre alt und blicken tatsächlich auf eine lange Geschichte zurück. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung des nachhaltigen Bauens? Oder wenn Sie sich zum Geburtstag was wünschen könnten, von wem auch immer, der Politik, den Handwerkern, was würden Sie sich wünschen?
Ja, also einmal muss man ja sagen, wir wären heute extrem weit, wahrscheinlich bei 100% regenerative Energien, hätte man 2012 nicht diese Bremse eingebaut. Im Moment läuft es ja wieder besser, ja, also, aber es muss noch Tempo zugelegt werden. Also es muss eigentlich alles viel schneller gehen. Was ich mir wünschen würde, natürlich, dass wir irgendwie den Bogen kriegen noch. 1,5 Grad glaube ich niemand mehr dran. Ist jetzt eher bei 2 Grad, aber jedes Zehntel Grad, was man nicht erreicht, wäre eigentlich gut, denn wir sehen ja heute schon, wo wir noch nicht bei 1,5 sind, sondern vielleicht bei 1,3 oder 1,4, welche Probleme wir haben mit Trockenheit, mit Überschwemmungen, mit Stürmen, mit Erhöhung des Meerwassers. Also die Probleme, die auf uns zukommen, die sind schon sehr gewaltig.
Ganz herzlichen Dank für die vielen interessanten Erlebnisse, Fakten aus Ihrem Leben. Vielen Dank fürs Dabeisein im Podcast.
Ja, ich danke Ihnen auch. Sie haben sich ja sehr gut informiert im Vorfeld, ja, und wünsche Ihnen auch alles Gute.
Schön, vielen Dank. Und ich hoffe natürlich, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, Ihnen hat dieses Gespräch auch wieder Freude gemacht und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Weitere Informationen zum Thema Solararchitektur finden Sie im Juni auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft in München. Unter anderem auch mit spannenden Vorträgen zu gebäudeintegrierter Photovoltaik. Schauen Sie doch vorbei.